Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung bei Radio Rumänien International. Ich bin Alex Terescu. Danke, dass Sie auch an diesem Dienstag auf unseren Frequenzen sind. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und die Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem im Programm die Kulturinterferenzen und noch viel mehr. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. Die Amtsübernahme der neuen Regierung in Bukarest hat ein positives Signal für rumänische Geschäftsleute und ausländische Investoren gesendet, behauptet der sozialdemokratische Ministerpräsident Marcel Ciolacu. Bei der ersten Kabinettssitzung gestern Abend erklärte er, dass die Zinssätze für rumänische Auslandskredite bereits zu sinken begonnen hätten. Eine der Prioritäten der neuen Regierung ist die Aufstellung des Haushaltsplans für das kommende Jahr. Angesichts der geplanten Ausgabenkürzungen werde der Haushaltsplan eine große Hürde darstellen, so Ciolacu. Der Haushaltsentwurf stützt sich auf eine neue Eilverordnung über steuerliche und haushaltspolitische Maßnahmen. Diese soll viele der unpopulären Maßnahmen enthalten, die die Regierung zum Abbau des Defizits ergreifen muss. Rumänien und die Republik Moldau werden sich weiterhin für Wohlstand, Stabilität und europäische Werte einsetzen, sagt Präsident Klaus Iohannis. Er gratulierte der moldauischen Präsidentin Maia Sandu zum Beginn ihrer zweiten Amtszeit. Sandu war am Dienstag als Präsidentin der Moldau vereidigt worden. In ihrer Rede betonte die Staatschefin, dass die europäische Integration und die Reform des Justizsystems die Hauptziele ihrer neuen Amtszeit seien. Der EU-Beitritt sei keine Wunderlösung für alle internen Probleme, warnte sie. Allerdings sei es der Republik Moldau gelungen, ihre Demokratie angesichts der Bedrohungen von außen zu verteidigen. Maia Sandu ist die sechste Präsidentin der Moldau, die erste Frau im Amt und die erste direkt gewählte Präsidentin, die zwei Amtszeiten gewinnt. Der rumänische Staat hat die Stipendien für die Schüler und Lehrer der rumänischen Schulen in der Region Czernowitz eingestellt. Vertreter der rumänischen Gemeinschaft in der ukrainischen Region brachten ihre Besorgnis über die Entscheidung zum Ausdruck. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Ager Press betrifft die Entscheidung Stipendien in Höhe von 400 Euro, die jährlich von der rumänischen Regierung vergeben wurden. Damit wollte die Regierung das Erlernen der rumänischen Sprache fördern. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 5.500 Schüler und über 1.200 Lehrer in der Region Czernowitz von den Fördermitteln profitiert. In der Ukraine leben mehr als 400.000 ethnische Rumänen, vor allem in der nördlichen Bukowina, im nördlichen und südlichen Bessarabien sowie in der Region Herza. Diese Gebiete gehörten einst zu Rumänien, wurden aber 1940 nach einem Ultimatum der stalinistischen Sowjetunion annektiert und 1991 von der Ukraine übernommen. Ein Swiss-Flug zwischen Bukarest und Zürich hat am gestrigen Abend eine Notlandung in Graz eingelegt. Zuvor hatten die Piloten Probleme am Triebwerk sowie Rauch im Inneren der Maschine festgestellt, so eine Erklärung des Unternehmens. Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich zwei Besatzungsmitglieder des Fluges Bukarest-Zürich am Dienstag immer noch im Krankenhaus. Die Passagiere, die medizinisch versorgt wurden, haben das Krankenhaus bereits verlassen. An Bord des Flugzeugs befanden sich 74 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Das Auswärtige Amt in Bukarest hat einen Reisehinweis für mehrere portugiesische Flughäfen herausgegeben. Ein Streik des Bodenpersonals hat zu logistischen Störungen auf den Flughäfen in Lissabon, Porto, Faro, Funchal und Porto Santo geführt. Der Streik begann um Mitternacht und wird bis am 1. Januar andauern. Rumänischen Reisenden wird in diesem Zusammenhang empfohlen, so viel Handgepäck wie möglich zu nutzen. Aufgegebenes Gepäck könnte mit großen Verspätungen bei den Besitzern ankommen, heißt es weiter. Und zum Schluss das Wetter. Der Himmel über Rumänien ist größtenteils bewölkt. Landesweit fallen Niederschläge im Süden des Landes, in den Südkarpaten und vereinzelt auch in den Ostkarpaten sammeln sich größere Wassermengen an. In den Bergen schneit es und lokal wird sich eine dicke Schneedecke bilden. Im Westen wird Schneefall vorherrschen, im Zentrum und Norden werden gemischte Niederschläge erwartet. Im Gebirge weht ein starker Wind, der zu Schneeverwehungen führt. Auch im Süden des Landes werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erwartet. In den restlichen Teilen schwacher bis mäßiger Wind, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 10 Grad Celsius. In Bukarest betrugen die Temperaturen um die Mittagszeit 7 Grad. Soweit die Meldungen. Und nun, liebe Freunde, eine Meldung in eigener Sache. Radiocom hat gerade eine größere Störung bei einem der Kurzwellensender in Țigănești in der Nähe von Bukarest gemeldet. Die Programme von Radio Rumänien International wurden vorübergehend auf einen zweiten Sender auf anderen Frequenzen, allesamt analog und teilweise in andere Zielgebiete verlegt. Demnach senden wir vorübergehend wie folgt: die Morgensendung zwischen 7 und 7.30 Uhr UTC im Zielgebiet Berlin auf 9440 kHz. Die Mittagssendung zwischen 15 Uhr und 16 Uhr UTC im Zielgebiet Berlin 11660 kHz lautet die Frequenz. Die Abendsendung zwischen 19 Uhr und 20 Uhr UTC im Zielgebiet, dort lautet die vorübergehende Frequenz 6180 kHz. Über weitere Neuigkeiten zu unseren Frequenzen bitten wir Sie, unsere Internetseite www.rri.ro aufzusuchen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Wir hören einen Beitrag von Leila Kamil über die neue Exekutive, die in Bukarest vom Parlament gewählt wurde. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Beitrags. Die neue rumänische Exekutive unter der Leitung des Sozialdemokraten Marcel Ciolacu hat am Montagabend vor Staatspräsident Klaus Iohannis den Eid abgelegt. Es war ein intensiver politischer Tag, eine Premiere in den letzten 35 Jahren, der die Ernennung des Premierministers durch das Staatsoberhaupt, die Anhörung der Minister, die Abstimmung über die Amtseinführung, die Vereidigung und die erste Sitzung der Regierung umfasste. Zuvor am selben Tag hatten die Führer der proeuropäischen Parteien, der Sozialdemokratischen Partei, der Nationalliberalen Partei, des Ungarnverbands und der Abgeordneten der nationalen Minderheiten eine politische Vereinbarung zur Bildung einer Mehrheit und einer Regierung unterzeichnet. Die neue Exekutive hat eine schlankere Struktur als die vorherige. Sie setzt sich aus 16 Ministerien zusammen, von denen 8 von den Sozialdemokraten, 6 von den Liberalen und 2 vom Ungarnverband geführt werden. Die Regierung verfügt außerdem über 3 stellvertretende Ministerpräsidenten, von denen einer der Sozialdemokraten gehört, stellvertretender Ministerpräsident ohne Ressort und die beiden anderen mit Ressorts von der Nationalliberalen Partei und von dem Ungarnverband. Das Kabinett Ciolacu II, wie es in der Presse genannt wird, erhielt das Vertrauen des Parlaments mit 240 Ja-Stimmen, 7 mehr als die erforderliche Mindestzahl. Cătălin Predoiu im Innenministerium, Angel Tilver im Verteidigungsministerium, Sorin Grindeanu im Verkehrsministerium, Alexandru Rafila im Gesundheitsministerium oder Sebastian Burduja im Energieministerium behielten ihre Posten. Neue Namen von Ministerinnen sind aufgetaucht, wie die von Daniel David im Bildungsministerium oder Emil Hurezeanu im Außenministerium, die nicht der Partei angehören, aber von der Nationalliberalen Partei unterstützt werden. Das neue Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung wird von dem Sozialdemokraten Bogdan Ivan geleitet und der Sozialdemokrate Parlamentarier Radu Marinescu wurde in das Kabinett des Justizministeriums berufen. Zwei weitere Ressorts, die von dem Ungarnverband gehalten werden, sind Entwicklung Cseke Otilo und Finanzen Tancos Barna. Premierminister Marcel Ciolacu erklärte, dass die rasche Organisation der Präsidentschaftswahlen und Maßnahmen zur Förderung des Unternehmensumfelds die wichtigsten kurzfristigen Ziele des neuen Kabinetts seien. Er sagte auch, dass Rumänien eine funktionierende Regierung habe, was ein Signal der Stabilität für den rumänischen Privatsektor und ausländische Investoren sei. Nach Ansicht des Premierministers gibt es bereits positive Anzeichen für die Abstimmung im Parlament, nämlich, dass die ausländischen Zinssätze, zu denen das Land Kredite aufnimmt, zu sinken begonnen haben. Er warnt aber auch, dass 2025 kein einfaches Jahr werden wird und dass die öffentlichen Gelder anständig ausgegeben werden müssen. Diese Wirtschaftskrise in den Industrieländern ist normal und wird 2025 auch in Rumänien zu spüren sein. Wir werden ein schwieriges Wirtschaftsjahr haben. Rumänien kann die öffentlichen Dienstleistungen nicht wie im Westen mit Haushaltseinnahmen erbringen, zu denen nicht jeder beiträgt. Innenminister Cătălin Predoiu erklärte seinerseits, dass in seiner zweiten Amtszeit der Kampf gegen den Drogenhandel Priorität habe. Er behauptet, dass die Mitarbeiter des Innenministeriums weiterhin für eine niedrige Migrationsrate, aber auch für eine hohe Sicherheitsrate sorgen werden, die in Rumänien im Vergleich zu anderen europäischen Staaten hoch ist. Die Herausforderungen im Bereich des Drogenhandels, des Menschenhandels, der illegalen Migration, der Cybersicherheit, der Hassreden und der Notsituationen sind zahlenmäßig beispiellos, komplex und treten manchmal gleichzeitig auf. Diese neue Realität diktiert auch die Prioritäten für die kommenden Jahre. Andererseits erklärte Verteidigungsminister Angel Tilver, dass der Mihail Kogălnicianu-Stützpunkt im Südosten des Landes mit einer Investition von 2,5 Milliarden Euro modernisiert wird, was diesen Standort zum wichtigsten militärischen Punkt der NATO in Europa machen wird. Angel Tilver. Ich habe eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die das Verteidigungsministerium ergriffen hat, und ich glaube, dass die Zahlen, die ich vorgelegt habe, ein Beweis dafür sind, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, gut waren, und wir werden sie weiterhin anwenden und gleichzeitig versuchen, die Zahl der Aktivitäten und Maßnahmen zu erhöhen, die zur Umwandlung oder zum Erhalt des militärischen Bereichs als attraktives Feld für diejenigen führen, die eine Karriere in diesem Bereich anstreben. Zum ersten Mal in Rumänien kehrt das Finanzministerium durch Tancos Barna an den Ungarnverband zurück. Er versicherte, dass die Steuern im Jahr 2025 nicht erhöht werden und das gleiche Steuersystem beibehalten wird.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Thank you.
simt sufletul mugur de gluier. Ce-a doinit cântecul suier, pentru zilele ce-au fost trecute. Pentru nopțile negre și slute, am pornit cu roua în picioare.
Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Constantin Brâncuș ist der bedeutendste Bildhauer Rumäniens. Doch zu Zeiten seines Lebens wurde sein Werk vielmehr im Ausland geschätzt als hierzulande. Mehr über den Werdegang des berühmten Bildhauers erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Christina Leschko. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Der Weg von Constantin Brâncuș, von den bescheidenen Anfängen als Sohn eines armen Tischlers bis zu seiner originellen Bildhauerkunst, die er in Paris erreichte, begann in Hobeța, einem Dorf im Norden der historischen Region Oltenien, wo er am 19. Februar 1876 geboren wurde. Von hier aus sollte er zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Westen Europas gehen, der für seine von volkstümlichen Traditionen und Naturverbundenheit geprägte Kunst besser geeignet war als seine Heimat Rumänien. Bevor er nach Paris ging, hatte Brâncuș einen ziemlich verschlungenen Bildungsweg hinter sich. Einige Grundschulklassen in seiner Heimatgemeinde, dann eine Lehre und die Kunstgewerbeschule in Craiova und schließlich die Akademie der schönen Künste in Bukarest, die er 1902 abschloss. Etwa zur gleichen Zeit könnte er beschlossen haben, Rumänien zu verlassen, aber über die rein persönliche Biografie von Brâncuș ist nichts bekannt. Ebenso wenig ist über die Persönlichkeit und das Denken des Bildhauers bekannt, so dass sich der Mensch Brâncuș kaum rekonstruieren lässt. Und einer der Ausgangspunkte dieser Annäherung wäre die Reise, die ihn aus der Anonymität herausführte. Eine Reise, die Sorin Trünke vor kurzem nachgezeichnet und in seinem Buch mit dem Titel »Der Weg von Konstantin – Die Flucht von Brâncuș aus Rumänien – eine Rekonstruktion« umgesetzt hat. Von Anfang an stellte Sorin Trünke fest, wie dürftig die Daten über diese Reise von Brâncuș waren.
Ich
war der Meinung, dass er 1903 abreiste und dann kam er erst 1904 an. Über viele Dinge, auch über die Dauer der Reise, gab es Unsicherheiten. Der Schriftsteller Alexandru Blahuță sagte 1910, dass diese Reise 4 Monate gedauert hätte. Andere sagen, sie habe 8 Monate gedauert. Andere wiederum sagen, sie habe 14 oder 16 Monate gedauert. Einige mehrere Jahre und so weiter. Es gibt also viele Unklarheiten. Das war also mein Wunsch, zu versuchen, eine gültige Hypothese aufzustellen. Und dann habe ich überlegt, viel gelesen und die Argumente und Quellen so sorgfältig wie möglich abgewogen, um zum Schluss zu kommen, dass er 1903 um den Frühling herum abreiste. Er kam in Paris an, höchstwahrscheinlich am 14. Juli 1904, dem französischen Nationalfeiertag. Da wir nicht genau wissen, wann er abgereist ist, dauert die Reise etwa 1 Jahr, wenn nicht 2. Und wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob er 1902 oder 3 abgereist ist. Nach Sorin Trünke hätte Brâncuș höchstwahrscheinlich die Route genommen, die aus dem damaligen Königreich Rumänien von Hobița über Petroșani führte, über Háceg nach Siebenbürger, das zum Habsburgerreich gehörte, und über Nădlac, über Budapest und dann über Heidentor nach Österreich. Er erreichte Wien, Linz und Salzburg und gelangte dann nach Deutschland, wo er München, dann Konstanz und direkt die Schweiz erreichte, wo Brâncuș in Basel offenbar erkrankte. Nach der Einreise nach Frankreich reiste der Bildhauer mit dem Zug von Langres nach Paris, wo er offenbar am 14. Juli 1904 ankam. Denn, wie er sich erinnert, Frankreich empfing mich mit Fanfaren und militärischen Ehren. Mit welchen finanziellen Mitteln und Transportmitteln ist Brâncuș aber gereist? Es gibt noch viele Unbekannte, fährt Sorin Trünke fort.
Stimmt, câteva puncte importante, care sunt validate de exegeți.
Wir kennen einige wichtige Punkte, die von Exegeten, von Menschen, die ihn persönlich kannten, wie dem Anwalt und Publizisten Petre Pandrea, bestätigt werden. Im Wesentlichen wissen wir, dass er auf seinem Weg nach Frankreich durch Wien, Budapest, München, Basel, Zürich und Langres ankam. Und von hier an habe ich einfach angefangen, eine Karte auszufüllen und eine Reiseroute zu erstellen, die auf der Annahme beruht, dass Brâncuș diese Reise gewissermaßen zu Fuß gemacht hat. Das ist eine andere Diskussion. Viele Leute vertreten diese Theorie, dass er wie Bader Kürzin gelaufen sei. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Ich glaube, er ging in die Welt hinaus, wie es Bauern oder Reiter taten. Nach Abschluss der Lehrzeit muss ein Lehrling diesen Weg der Reifung gehen, auf dem er von einem Handwerker zum anderen geht, um neue Geheimnisse des Handwerks zu lernen. So ging unser Bauer Brâncuș in die Welt hinaus, aber er verließ sie als Lehrling, nachdem er seine Lehre in Bukarest an der Belle Arts, einer sehr guten Schule, abgeschlossen hatte. Sicher ist jedoch, dass Constantin Brâncuș nach Abschluss seines Studiums an verschiedenen Wettbewerben für die Gestaltung öffentlicher Denkmäler teilnahm, wobei alle seine Vorschläge abgelehnt wurden. Vielleicht war es diese Ablehnung, die Brâncuși veranlasste, das Land zu verlassen. Aber auch dies ist nur eine Vermutung, da es keine direkten Zeugnisse gibt. Wer dazu soll ihn trinken?
Toate lucrările publice pe care le-a făcut Brâncuși vreodată au fost respinse.
Alle öffentlichen Arbeiten, die Brâncuși ausgeführt hat, wurden abgelehnt. Aber es gibt Ausnahmen. Eine davon betrifft das Ensemble von Târgu Jiu. Aber da geht es um das Werk einer Person, die schon fast 60 Jahre alt war. Als Brâncuși also sein hohes Alter erreichte, konnten nur wenige Menschen seine Arbeit verbessern. Aber bis dahin waren alle seine öffentlichen Werke abgelehnt worden. Andere Ausnahmen sind Denkmäler öffentlicher Natur, die aber von Privatpersonen in Auftrag gegeben wurden, wie die auf dem Friedhof in Buzău, also ein Grabdenkmal. Obwohl ich die kategorischen Behauptungen, dass Brâncuși Bukarest wirklich wütend verließ, bevor er in Paris ankam, vorerst zurückweise, ist es gut möglich, dass er wütend über die Mittelmäßigkeit abreiste. Er ist kein Reisender im modernen Sinne sozusagen. Ich meine, im Allgemeinen reist er ab, um zu arbeiten. Er verreist zum Beispiel nicht, um Spaß zu haben. Und wenn ich an seine Kindheit zurückdenke, dann ist dieser Aufbruch vom Brâncuși von Hobița nach Paris zu Fuß, ich glaube, es ist Brâncuși fünfter Aufbruch von zu Hause. Wenn nicht sogar sein sechster, denn zwischen seinem 7. und 11. Lebensjahr lief er mehrmals von zu Hause weg. Aber auch im Alter von 5 Jahren geht er von zu Hause weg, auf die Alm zum Schafstall. Er ist ein Hirtenjunge, der arm ist und aus einer Familie mit vielen Kindern stammt. Schon in jungen Jahren wird er irgendwo hingeschickt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das erste Mal geht er in den Schafstall in den Parangbergen. Das ist der Grund, warum Brâncuși als Kind nicht viel von der Schule mitbekommt und die Grundschule verpasst. In seinem Eifer, er selbst zu sein und seinem ursprünglichen Weg zu folgen, gelingt es Brâncuși in Paris, die begehrten Skulpturformen zu schmieden und sie darüber hinaus in der ganzen Welt bewundert werden zu lassen.
Mai surprinde-mă un pic cu o foaie într-un plic pe la tine. Cum veneai în luna mai ca un strop de miere în ceai la mine. Și trăiam ca într-un joc, nu voiai să plec deloc de acasă. Și ți-am pus fără să tac un buchet de flori de mac pe masă. Mă simt nemuritor, atinge-mă că mor. Mă simt nemuritor, atinge-mă că mor. Și-ți șopteam șoapte-n delir și-mi spuneai aveți plezir în noapte. Și strigam te rog mai stai și-mi scriai mon cher goodbye pe o carte. Azi când cred că mi-e ușor și când simt cald de gor revine. Și mă simt nemuritor ca într-o noapte de amor cu tine. Și mă simt nemuritor ca într-o noapte de amor cu tine. Mă simt nemuritor, atinge-mă că mor. Mă simt nemuritor,
In der heutigen Tourismus-Rubrik Reiseland Rumänien stellen wir Ihnen die westrumänische Stadt Oradea vor. Sie hören einen Originalbeitrag von Stefan Baciu. Am Mikrofon ist Anna Nedelea. Oradea liegt nicht weit von der ungarischen Grenze entfernt und ist eine der großen Städte Rumäniens und ein attraktives Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Oradea zeichnet sich durch seine zahlreichen Jugendstil- und Sezessionsgebäude aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aus diesem Grund ist die westrumänische Stadt auch als Jugendstil-Hauptstadt bekannt. Besonders attraktiv für Touristen sind nicht nur die architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die zahlreichen Veranstaltungen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden. Da die Winterferien näher rücken, wird Oradea auch den Weihnachtsmarkt organisieren. Alexandru Kira, Leiter des Vereins Visit Oradea, kommt zu Wort mit Einzelheiten. Der Plan der Stadtverwaltung besteht darin, die Fußgängerzonen im historischen Stadtzentrum so weit wie möglich zu erweitern. Es handelt sich in der Tat um ein viel größeres Gebiet, das entlang der Ufer des Flusses Krișul-Repede verläuft. Eine neue Promenade wird bald für Naturliebhaber und Spaziergänger geöffnet sein. Wir werden den Weihnachtsmarkt auf dem Siegesplatz und dem Ferdinandplatz ausdehnen und einige der Konzerte, die, sagen wir, dynamischer sind, werden auch in anderen Fußgängerzonen der Stadt stattfinden, und zwar in zwei der wichtigsten Fußgängerzonen von Oradea. Außerdem wird der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Überraschungen aufwarten. Es gibt ein Riesenrad mit Panoramablick, eine Eisbahn, die vor dem Theater aufgebaut wird. Der Weihnachtsmann kommt jedes Wochenende in das kleine Häuschen, das eigens für ihn am Siegesplatz gebaut wird. Auch bei den Transportmitteln wird es Überraschungen geben. Manchmal kommt er mit einer alten Straßenbahn, manchmal mit einer Kutsche. Ein emblematisches Gebäude im Jugendstil ist der Palast Vulturul Negru, der Schwarze Falke, der sich auf dem Hauptplatz von Oradea befindet. Er besteht aus drei Gebäuden und verfügt über eine Y-förmige Passage mit Cafés und Geschäften und kann als Ausgangspunkt für die Erkundung des Stadtzentrums dienen. Alexandru Kira dazu. Wir gehen weiter zum Rathauspalast. Der Rathauspalast von Oradea ist ebenfalls für Besucher geöffnet. Damit meine ich den Ehrensaal und den Hauptsaal, in dem die wichtigsten Sitzungen der Stadtverwaltung abgehalten werden, den Traian Moșoiu-Saal. Dann die Kirche mit dem Mond, die über den in Europa einzigartigen Mechanismus verfügt, der die Mondphasen nachbildet und der auch in diesem Jahr nach so vielen Jahrhunderten noch voll funktionsfähig ist. Und die Paläste im Jugendstil und im Sezessionsstil, die die beiden Seiten des Platzes umschließen. Die Touristen erleben hier die einzigartige Atmosphäre des Siegesplatzes, der Partymeile der Stadt, sagte unser Gesprächspartner. Die mittelalterliche Festung, die sich etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt befindet, und die Sion-Synagoge, die 1878 gebaut wurde, sind ebenfalls einen Besuch wert. Vor dem Zweiten Weltkrieg machten die Juden etwa 35% der Bevölkerung von Oradea aus. Die Sion-Synagoge wurde vor kurzem saniert und ist heute ein Kulturzentrum ebenso wie das Museum der jüdischen Geschichte von Oradea.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und weiter geht es bei Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Der Komponist und Pianist Radu Paladi wurde 1927 in Storoschinez, einer Stadt auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geboren. Er ist 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben. Aus seinem für die rumänische Musikgeschichte repräsentativen Werk haben wir zunächst einen Auszug aus dem Klavierkonzert in C-Dur, dritter Teil,
Toccata Vivo, der im Juni 2021 vom Sinfonieorchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit dem Dirigenten Eugene Zigan am Pult und dem Pianisten Olivier Trintl als Solisten aufgenommen wurde, ausgewählt. Thank you. Nach dieser diskografischen Sequenz laden wir Sie ein, einen Auszug aus Radu Paladis Violinkonzert in E-Moll, erster Teil, Largo Allegro, in der Vision der Künstlerin Nina Carmon mit dem bereits erwähnten Sinfonieensemble der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, ebenfalls mit dem Dirigenten Eugen Zigan am Pult zu hören, ein Druck aus demselben Jahr 2021 für dasselbe Musikalbum.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie hören das deutsche Programm von Radio Rumänien International. Es geht weiter mit einem Artikel von Ex Fidelux aus der Hermannstädter Zeitung in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Beim Festakt zum Jubiläum der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa wurde ein neuer Kunstführer zur Kathedrale präsentiert. Mit der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa und dem damit verbundenen Bischofssitz des Metropoliten Serafim wurde die mittelfränkische evangelisch geprägte Stadt Nürnberg zu einem Zentrum orthodoxer Spiritualität in Bayern und Deutschland. Die 1999 gekaufte Epiphaniaskirche in der Fürther Straße 166 wurde zu einer orthodoxen Kathedrale umgebaut und 2006 von dem damaligen rumänischen Patriarchen Theoktist und zahlreichen weiteren orthodoxen Hierarchen geweiht. Seit 1994 gibt es eine eigene rumänisch-orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa, mittlerweile mit 2 Bistümern, dem Erzbistum für Deutschland, Österreich und Luxemburg und dem Bistum Nordeuropa für Schweden, Norwegen und Dänemark. Diese Metropolie ist etwas Besonderes, entstand sie doch als Bistum auf Wunsch der Gläubigen. Diese, meist Exilrumänen aus der Zeit vor 1989, baten in einem Brief an das rumänische Patriarchat in Bukarest kurz nach der Wende von 1989 um die Gründung einer eigenen Diözese für die Diaspora im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen des Festakts zum 30-jährigen Jubiläum der rumänischen orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa wurde nun auch ein neuer Kunstführer zu der ostkirchlich gestalteten Kathedrale des evangelischen Pfarrers und Publizist Dr. Jürgen Henkel aus dem Kunstverlag Josef Fink präsentiert unter dem Titel »Orthodoxe Bilderwelt in einer fränkischen Kirche«, die rumänische orthodoxe Kathedrale in Nürnberg. Verleger Josef Fink und Jürgen Henkel lancierten die 40 Seiten umfassende Broschüre, die die Geschichte der Metropolie und die Kathedrale mit vielen Bildern darstellt. Es ist der vierte Kunstführer, den der Theologe aus Selb beim Kunstverlag Josef Fink veröffentlicht, nach dem Stadtführern über Hermannstadt, Sibiu, Schersburg, Sighișoara und Temeswar, Timișoara. Jürgen Henkel machte deutlich, wir haben hier nicht jedes einzelne Fresko beschrieben, das geht bei der Menge an Bildern gar nicht, aber wir haben in Text und Bebilderung alles Wesentliche erläutert und auch Besonderheiten wie den ökumenischen Stammbaum Europas und die Darstellung der ökumenischen Märtyrer aufgegriffen, darunter Dietrich Bonhoeffer und Edith Stein. Die Broschüre ermöglicht es, sich diese Kirche umfassend zu erschließen. Henkel sieht in der Kathedrale auch eine Möglichkeit zur Begegnung mit der Orthodoxie. Wer diese Kirche in Nürnberg besucht, der kann in diesem Gotteshaus im ostkirchlich-byzantinischen Stil und bei den dort gefeierten Gottesdiensten tief eintauchen in die orthodoxe Spiritualität, Liturgie und Bilderwelt und eine Verkündigung des Evangelismus in Bildern erleben. Unser Kunstführer ist dabei hilfreich. Verleger Josef Fink freute sich über die neue gemeinsame Publikation aus seinem Verlag und er plauderte aus dem Nähkästchen. Die Zusammenarbeit mit Pfarrer Henkel ist immer wieder spannend, auch im Blick auf die Frage, liefert er das Manuskript rechtzeitig ab? Immer wieder hat er weitere Ideen. Wir freuen uns über die immer wieder schönen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit und die gemeinsam produzierten Kunstführer. Fink und Henkel übergaben die ersten Exemplare offiziell bei dem Festakt an Metropolit Serafim, Weihbischof Sofian von Kronstadt, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, den frühere Leiter des kirchlichen Außenamts im rumänischen Patriarchat, Michael Tiza und Professor Dr. Hermann Schönauer, den Vorsitzenden der Ökumenischen Gesellschaft Ex Fidelux, Deutsch-Rumänisches Institut für Theologie, Wissenschaft, Kultur und Dialog. Sie hörten einen Artikel von Ex Fidelux aus der Hermannstädter Zeitung.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.